0355, der Cottbus-Podcast. Auf Radio Cottbus mit Ronny Gersch.
Dem Himmel so nah, Dirk Franzke lebt einen Traum, den vom Fliegen. Fast jeden Tag ist er in der Luft und das fast überall in Europa. Gestartet wird dafür in Neuhausen im Spree-Neiße-Kreis. Landen kann Dirk Franzke fast überall, denn er fliegt Hubschrauber. Schon 30 Jahre alt ist seine eigene Fluggesellschaft, die immer dann gefragt ist, wenn etwas aus der Luft aufgebaut, beobachtet oder schnell von A nach B gebracht werden muss. Aeroheli International ist eines der ungewöhnlichsten Unternehmen in der Lausitz und Dirk Franzke hat als Hubschrauberpilot einen der seltensten Jobs hier bei uns. Wie er dazu gekommen ist, warum ein Hubschrauber schwer zu fliegen, aber kaum zum Abstürzen zu bringen ist und wie Dirk Franzke in Hollywood-Produktionen kommt und auf der Leinwand da sogar zu sehen ist, das verrät der Chef von Aeroheli zum 30. Geburtstag der Hubschrauberfluggesellschaft aus Neuhausen jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Dirk Franzke, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, ja, freue mich auch.
Danke. Sind Sie mit dem Helikopter gekommen?
Ja, das geht leider so nicht. Und tatsächlich fliegen wir eigentlich auch wenig zum Spaß.
Ja, aber würde das, weil Sie gerade sagen, das geht leider so nicht, also man kann nicht einfach in den Helikopter steigen, der könnte ja theoretisch überall landen, aber das darf er wohl nicht.
Ja, man würde eine Menge Genehmigungen brauchen, um mitten in der Stadt zu landen. Gemacht haben wir das auch schon, aber naja, der Aufwand ist nicht unerheblich.
Ja, Glückwunsch muss man sagen zu 30 Jahre Aeroheli. Wer das noch nie gehört hat, was ist das für eine Firma?
Wir betreiben Hubschrauber. Wir machen auch die Wartung dafür, handeln mit Hubschraubern und haben auch eine kleine Flugschule. Und wir sind wirklich schon seit 30 Jahren in Neuhausen am Flugplatz tätig. Ich habe selbst gestaunt, dass es schon so lange ist.
Ja, also eine Hubschrauberfirma, das ist ja im Prinzip der Traum von ganz vielen Jungen, glaube ich. Hubschrauber fliegen, glaube ich, ist eine ganz große Faszination, oder?
Vom Fliegen her ist es das ja tatsächlich. Ein Hubschrauber fliegt doch ein bisschen anders als ein Flugzeug. Und diese Faszination des überall starten und landen Könnens ist... Gab es schon lange, wird es auch immer geben.
Ja.
Der Weg dahin ist lang und steinig.
Ja, man sagt ja, die Dinger sind wirklich schwer zu fliegen, stimmt das?
Ja, das ein Flugzeug ist, ganz kurze Erklärung, ein Flugzeug ist aerodynamisch stabil ausgelegt. Das heißt, wenn sie alles loslassen, bei den allermeisten Flugzeugen ist das so, dann fliegt das einfach geradeaus weiter. Wenn Sie beim Hubschrauber alles loslassen, dann wird er innerhalb weniger Sekunden irgendeine Richtung einschlagen. Sie können sie nicht vorhersehen und es wird Ihnen auch nicht gefallen.
Ja, also das ist dann eine Geschichte, die muss man wirklich richtig erlernen. Wie haben Sie die denn erlernt?
Auf dem einzig damals möglichen Weg bei der Nationalen Volksarmee.
Also Hubschrauberpilot richtig gewesen, ja, bei der Armee. Wann war
hier in
das?
Cottbus. Ja. Von 86 bis 90.
Aha. Aber das wird man doch auch nicht einfach so. Oder? Da muss man doch auch Vorkenntnisse haben. Oder hat man einfach gesagt, was wollen Sie werden, Panzerfahrer oder Hubschrauberpilot und Hubschrauberpilot?
Ja, ich bin eigentlich aus Rostock und ich hatte damit geliebäugelt, eventuell zur Marine zu gehen. Mhm. Und irgendwann kam das Wehrkreiskommando auf mich zu und sagte, Mensch, Sie da, Sie sind doch ganz gesund, wollen Sie nicht lieber Pilot werden?
Ah.
War tatsächlich so. Dann gab es ein sehr, sehr... straffes medizinisches Auswahlverfahren, wo nach einer Woche schon kaum noch Leute übrig geblieben sind. Dann gab es, das war der Spaßfaktor, vormilitärische Ausbildung bei der GST, Flugzeugfliegen in Schönhagen. Das war natürlich für jemanden, der 17 ist,
ja,
eine tolle Sache.
Ja.
Danach war es dann nicht mehr so lustig.
Wieso?
Naja, es war halt das Militär und was da so abgeht üblicherweise, war nicht immer ein Vergnügen. Aber an sich war die Dienstzeit in Cottbus nicht so schlecht.
Ja, also von Rostock dann nach Cottbus gezogen und immer hier geblieben.
Ja, das ergab sich dann so. Und letztlich habe ich ja auch einen Job gesucht nach der Wende. Und da es hier im Osten praktisch keine zivile Verwendung für Hubschrauberpiloten gab, war ich mit meinem Kollegen hier, dem Herrn Dammes, im Westen unterwegs. Und da gab es eine Firma, die hat gesagt, naja, wir brauchen eigentlich keine Piloten hier, aber wenn sie einen Auftrag besorgen, dann kriegen sie einen Hubschrauber und können da was aufbauen.
Mhm.
Und dieser erste Auftrag war das Befliegen der, also Kontrollbefliegung der Pipelines der Spreegas.
Aha.
Und ja, dann haben wir einen Hubschrauber gekriegt und damit haben wir angefangen.
Ja. Nun ist das ja wahrscheinlich, das klingt so einfach, haben wir einen Hubschrauber gekriegt. Das Ding ist ja wahrscheinlich unglaublich viel wert. Kann man das einfach so jemandem anvertrauen und sagen, hier, komm, flieg mal?
Nicht jedem, aber uns. ja, es war wirklich ein sehr, sehr kleiner Hubschrauber. Auch viel Geld. Aber wir hatten ja auch eine gewisse Vorerfahrung, was das Fliegerische angeht. Das ist ja nicht so, dass man da was geschenkt bekommen hat. Man musste auch noch mal zum Luftfahrtbundesamt eine Prüfung machen, um eine zivile Lizenz zu bekommen und so weiter und so fort. Und wir haben auch nie einen Hubschrauber kaputt gemacht. Also.
Ja. Also den Piloten der NVA konnte man vertrauen, offenbar.
Ich denke. Man war ja gewöhnt, sich an Regeln zu halten. Und das ist in der Luftfahrt keine schlechte Voraussetzung.
Ja. Von der Pilotenkarriere bei der NVA zu einem Unternehmer, der mit Hubschraubern fliegt, handelt, inzwischen sie auch wartet, ist es natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Wie waren die ersten Schritte? Wie haben Sie das damals gemacht?
Naja, es ging eigentlich sehr, sehr sparsam los. Wir hatten, wie gesagt, diesen winzig kleinen R22, mit dem wir geflogen sind. Mussten zwischendurch dann doch viel aushelfen, auch für unsere Mutterfirma. Wir waren mal ein Jahr in Mallorca, wir haben in Rostock eine Station mit aufgebaut. Und nach einiger Zeit haben wir dann gesagt, okay, eigentlich könnten wir das wahrscheinlich auch allein. Mhm. Und unser damaliger Chef hat gesagt, jawohl, genau, das war ja immer meine Idee. Und wir sind dann mit seiner Unterstützung in die Selbstständigkeit gegangen. Und ich muss sagen, von da an ging es steil bergauf.
Ja.
Also wir haben auch da mit 2 Hubschraubern angefangen. Und es wurden immer mehr Aufträge. Dann denken sie, sie brauchen noch einen Hubschrauber, um das zu schaffen. Dann haben sie den Hubschrauber und denken, naja, aber so richtig ausgelastet ist er noch nicht. Wir brauchen noch mehr Aufträge. Und so schaukelt sich das dann irgendwie hoch.
Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo kriegt man denn Hubschrauberaufträge her? Ruft man da einfach bei Firmen an und sagt, hier, wir haben Hubschrauber, wollt ihr nicht irgendwas transportieren? Oder wie läuft das?
Ja, aussichtslos leider. naja, wir hatten uns spezialisiert auf diese Überwachungsflüge. Mhm. Und was uns auch sehr geholfen hat, wir haben dann im Jahr 2000, denke ich, mit der Milan Geoservice, hier im ansässigen Ingenieurbüro, angefangen, Laservermessungsflüge zu machen. Aha. In erheblichem Umfang und über viele Jahre, viel in den Alpen, aber auch die Elbe und die Zuflüsse nach dem Elbehochwasser und solche Dinge, das hat uns sehr geholfen, weil es ein stabiles Fundament war an Aufträgen. Und jedes Unglück bringt Aufträge. Gibt es ein Hochwasser, braucht man einen Hubschrauber. Gibt es einen Sturm mit Schäden, braucht man hinterher einen Hubschrauber. Sei es, um die Schäden aufzunehmen oder Sachen zu reparieren oder neu zu machen. Und manche Sachen kann man eben nur mit einem Hubschrauber machen.
Ja.
Naja, und außer uns sind nicht so viele andere da, eigentlich gar keiner. Und so ist es dann, kommt es mit den Jahren, dass das Netzwerk, das man hat, immer größer wird. Und das generiert dann wieder neue Aufträge.
Ja, also von Empfehlung zu Empfehlung quasi.
Absolut, ja.
Ja, ja. Wir haben vorhin schon gesagt, Hubschrauber, das ist gar nicht so einfach, den zu fliegen. Wie viele Piloten haben Sie denn inzwischen?
6 und ja. Wir sind dabei, noch ein bisschen zu erweitern. Und ja, und da müssen wir nicht fliegen, ja auch. Sodass wir also alles, was wir haben, auch in die Luft bringen können.
Und wie lange braucht man da, bis man so einen Hubschrauber gut bedienen, gut fliegen kann?
Ja, Hubschrauberfliegen ist tatsächlich Erfahrungssache.
Ja.
Und ich denke mal, die Untergrenze, bis man wirklich so einigermaßen gut ist, sind 500 Stunden. 1000 sind besser. Es dauert wirklich sehr lange.
Ja.
Wie viel Und die haben Aufgaben Sie? Werden ja. ja auch immer komplexer, die man ja. dann mit steigendem Kenntnisstand ausführen kann und soll.
Ja, wie viele Flugstunden haben Sie denn auf dem Buckel, wissen Sie das?
Über 10.000.
Über 10.000, mein lieber Mann. Und von den Hubschraubertypen, ist das immer gleich? Kann man da alles fliegen oder sagt man, nee, da muss man erstmal auf einen anderen Typen wieder angelernt werden oder ist es immer dasselbe Prinzip?
Ja, selbst wenn es sich sehr gleicht, man braucht für jedes Hubschraubermuster, also für ja. jeden Typ, den man fliegen möchte, eine Berechtigung. Mhm. Dazu muss man eine Ausbildung machen mit anschließender Prüfung. Und man muss das auch jährlich seine Kenntnisse wieder gegenüber einem Prüfer nachweisen, der dann guckt, ob man das wirklich kann.
Also auch Sie, auch in Ihrem, mit Ihrem Erfahrungsschatz, jedes Jahr?
Auch ich muss alle 6 Monate, sogar im Luftfahrtunternehmen, Operators Proficiency Check machen, indem ein anderer Prüfer dann guckt, ob das alles so okay ist.
Ja. Also doch ein gewaltiger Aufwand, den man da machen muss. Sie sind ja ein richtiges Luftfahrtverkehrsunternehmen quasi, ne?
Ja, wir haben ein Luftverkehrsbetreiberzeugnis, der EASA, und dürfen überall in der EASA auch arbeiten, und das tun wir auch.
Ja, und Sie transportieren auch Passagiere?
Ja, das ist nicht unbedingt unser Hauptgebiet, schon gar nicht hier, weil Hubschrauber so ziemlich das teuerste Transportmittel nach dem Raumschiff ist, das man sich denken kann. Ja. Und da ist der Bedarf überschaubar. Aber wir haben Touristen zum Beispiel in Griechenland mal eine Zeit lang zu den Inseln geflogen. Ja. Das ist ein Job, der ist maßgeschneidert natürlich für einen Hubschrauber. Ja, und wenn wirklich mal jemand den dringenden Bedarf hat, irgendwo hin zu wollen, dann ist durch die Tatsache, dass wir auch direkt vor Ort landen können, der Hubschrauber manchmal einfach nicht zu überbieten.
Ja. Was sind denn so die spannendsten Dinge, die Sie als Hubschrauberpilot, die vielleicht kniffligsten Einsätze oder die aufregendsten, was haben Sie erlebt in diesen 30 Jahren? Wahrscheinlich jeder Flug ist ja immer was Besonderes, oder?
Naja.
Viel Routine
schon,
dabei.
Es gibt schon Sachen, die die Routine werden, und es gibt immer wieder neue Sachen, die man noch nie gemacht hat. Und es gibt auch immer wieder Sachen, die einfach Spaß machen, weil sie eben nicht Routine sind, sondern was Ausgefalleneres. Ich sag mal, die hohe Kunst des Hubschrauberfliegens ist, mit Außenlasten zu fliegen, also Hubschrauber, Seil und unten irgendwas dran, was irgendwo hin muss oder zu montieren ist. Das ist fliegerisch das Anspruchsvollste. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend dann. Und es gibt Sachen, die sind eher spaßbetont.
Ja. Und von den anstrengenden Sachen, können Sie da ein paar Beispiele nennen, so einige Einsätze? Wo waren Sie mit beteiligt in diesen 30 Jahren?
Oh, das ist eine ganze Menge. Das Letzte, was wir, da sind wir immer noch dabei, wir montieren gerade in Albanien im Gebirge an einem Stausee Fangnetze für Gestein, das ich vom Hang lösen kann und droht da auf das Kraftwerk zu fallen. Und ja, da müssen wir an einem Steilhang Masten setzen auf ein Fundament. Das ist nicht ganz simpel. Ja. Zumal es auch oft sehr windig ist. Ja, das ist so eine der jüngsten Sachen. Was wir in der Vergangenheit viel gemacht haben, war Klimaanlagen auf Dächer zu bringen. Da haben sie dann ein Loch im Dach und da müssen sie so eine zweiteilige Klimaanlage rein versenken. Also auch ziemliche Präzisionsarbeit.
Ja, also es ist jetzt gar nicht mehr nur so einfach geradeaus fliegen oder hoch, sondern eben tatsächlich auch wirklich mit dem Hubschrauber etwas ganz genau punktgenau platzieren. Ne?
Ja. Darauf läuft es rauf und wie gesagt, das ist anspruchsvoll.
Ja.
Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal wieder Waldbrände gelöscht mit dem Hubschrauber. Auch sowohl in Deutschland als auch im Ausland. Und manchmal haben wir eben auch lange Touren, mal eine Überführung nach Spanien zum Beispiel.
Ja.
Gestern nach Großbritannien. Das sind das ist nicht so richtig schwer. Aber es macht Spaß, weil man es auch nicht jeden Tag macht.
Ja, also weite Strecken fliegen. Was ist denn so das Weiteste, was ein Hubschrauber leisten kann? Wie lange kann man in der Luft bleiben?
Die Maschinen, die wir haben, schaffen etwa 600 Kilometer in 3 Stunden. Dann ist der Tank leer.
Ja, dann geht's runter und den Flughafen wieder auftanken. Wie viele Kilometer waren es da gestern nach England?
730 nautische Meilen, also mal 2 minus 10% für die, die das in Kilometern haben wollen.
Ja, also einmal, also zweimal.
Über 1200 Kilometer.
Ja. Muss man zweimal runtergehen?
Ja.
Ja, zweimal runter und dann wieder hoch. Wo landet man dazwischen? Irgendwo in Deutschland noch?
Auf dem Flughafen.
Deutschland noch und Frankreich da nochmal oder wie ist das?
Ja, in dem Fall in Dortmund. Aha. Dann müssen Sie ja die Ausreise aus der EU machen. Dann müssen Sie ja zum Bundesgrenzschutz oder der zu Ihnen.
Aha.
Und der nächste Stopp war dann schon in Southend. Das ist rechts unten in England an der Themsemündung.
Ja. Wie ist das mit den Wetterbedingungen? Kann man bei jedem Wetter Hubschrauber fliegen? Ich meine, so ein Flugzeug, ich meine, wenn es jetzt nicht den ganz, ganz großen Sturm gibt, das fliegt ja eigentlich immer. Ne? Also die großen Verkehrsmaschinen, die legen los, da kann es eine Gewitterwarnung geben, ganz egal, komm, wir fliegen drumherum. Wie ist das mit dem Hubschrauber?
Ja, komplizierter, wesentlich komplizierter. Wir fliegen, also zumindest in unserem Unternehmen mit den Hubschraubern, die wir haben, nur auf Sicht. Das heißt, der Pilot muss den Boden sehen. Mhm. Und er muss auch alles sehen, was auf ihn zukommt an Hindernissen. Und die offiziellen Mindestwetterbedingungen sind 800 Meter Sicht und etwa 150 Meter Wolkenuntergrenze. Das ist, wenn Sie drin sitzen, schon verdammt schlecht. Ja. Sie müssen ja immer in der Lage sein, den Hubschrauber anzuhalten innerhalb des Gebiets, der Strecke, die Sie übersehen können, für den Fall, dass da doch mal irgendwas auftürmt, wo Sie nicht weiterkommen. Mhm. Und Sie können auch nicht einen Anker werfen. Das ist ein bisschen schwieriger. Ansonsten, ja, Gewitter gehen auch nicht. Starker Schneefall, extrem starker Regen. Aber unser Hauptproblem ist eigentlich Nebel und Wolken.
Ja.
Und man kann, beim Flugzeug sagt man einfach, naja, dann fliegt man eben über dem Wetter. Dieses über dem Wetter fliegen scheitert bei uns daran, dass wir keine Druckkabine haben.
Ah.
Man müsste also Sauerstoffflaschen haben und eine Sauerstoffmaske. Das ist nicht üblich. Dann ist die Gipfelhöhe von Hubschraubern auch begrenzt. Und das allergrößte Problem dabei ist eigentlich, dass je höher sie kommen, die Luft immer kälter wird und irgendwann kriegen sie unweigerlich Vereisung.
Ja.
Zumindest wenn sie in den Wolken fliegen oder in sehr feuchter Luft. Und wir haben auch in unseren Hubschraubern und auch in viel größeren Hubschraubern gibt es das nicht, keine Enteisungsanlagen. Das heißt, Eis, das sich am Hubschrauber ansetzt, würde dranbleiben, die Maschine schwerer machen, die Aerodynamik an den Rotorblättern ruinieren und irgendwann geht es dann abwärts.
Ja, also doch schon ganz schön eingeschränkt, wenn man es mal so will.
Ja, tatsächlich haben wir in Mitteleuropa so schlechtes Wetter eher selten.
Hm.
In den Bergen ist es viel schwieriger zu fliegen. Hier im Flachland geht eigentlich fast immer.
Ja. Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie ja rund um die Welt quasi Einsätze haben, aber Sie sind in Neuhausen zu Hause und das von Anfang an. Was hat für diesen Standort gesprochen und warum sind Sie all den Jahren da geblieben?
Naja, Neuhausen hat so Nachteile und Vorteile. Wir wären viel lieber auf dem Militärplatz in Cottbus geblieben, aber da gab es keine Möglichkeit. Die Stadt wollte das nicht und naja, inzwischen ist er ja eh geschlossen.
Ja.
Die anderen Plätze waren noch weiter weg von Cottbus, das fanden wir zu unattraktiv.
Mhm.
Neuhausen hat einen Bahnanschluss, 8 Minuten vom Hauptbahnhof, das ist gar nicht übel.
Ja.
Und Neuhausen ist ein relativ ruhiger Platz, es ist nicht so wahnsinnig viel Verkehr, noch jedenfalls, sodass wir gute Entfaltungsmöglichkeiten haben. Wir sind in dem, was wir tun, kaum eingeschränkt und das ist auch ein Riesenvorteil.
Ja, aber von da aus müssen Sie ja immer ein ganzes Stück fliegen, ne, zu Ihren Einsätzen.
Ja, die Maschinen kommen, sind überhaupt nicht jeden Tag zu Hause. Die meisten sind, wenn sie unterwegs sind, so lange weg, bis mal wieder eine Wartung fällig ist und kommen eigentlich nur für diese Wartungsereignisse zurück oder wenn mal eine längere Pause zwischen Einsätzen ist. Und Neuhausen, das wissen die wenigsten, die Luftlinie nach Frankfurt am Main ist länger als die nach Wien. Das heißt, wenn wir Einsätze in den Alpen haben, ist das gar nicht so weit weg.
Ja, denkt man gar nicht, ne? Kann man sich kaum vorstellen, dass Neuhausen dichter dran ist an den Alpen als beispielsweise Frankfurt. Ja, spannend. Sie haben gerade gesagt, dass das ja eigentlich ein Wien-Monteursjob ist. Ne? Also man ist unter der Woche wahrscheinlich selten zu Hause, oder?
Das stimmt. Unsere Kollegen fangen am Montag mit den Pipeline-Befliegungen, das ist ja nach wie vor unser größtes Standbein an, und sind Donnerstag oder so, Freitag fertig, gehen dann ins Wochenende und fangen am Montag wieder an. Aber in der Zwischenzeit ist man eigentlich nur unterwegs.
Ja.
Das heißt, wir haben nicht für jeden Bürostuhl. Wir sind sowieso nie alle da.
Ja, und kommen die dann mit dem Hubschrauber am Wochenende zurück oder bleibt der da?
Nee, der Hubschrauber bleibt letztendlich da, wo der Job zu Ende ist, bleibt der Hubschrauber stehen und fliegt dann am Montag wieder zum nächsten.
Ja.
Nur für die Wartung.
Nur für die Wartung kommt er nach Neuhausen und wird dann wieder flott gemacht. Spannend. Wo finden Sie denn Ihre Piloten? Sind die hier in der Lausitz zu Hause oder müssen Sie da schon ein bisschen weiter gucken?
Ja, wir haben leider hier aus der Gegend nur einen Piloten. Alle anderen kommen von viel, viel weiter weg. Das ist, man muss die Ausbildung selber bezahlen. Das ist sehr teuer.
Ja.
Und nicht viele Leute hier sind in der Lage, das aufzubringen.
Ja, was kostet sowas?
Es ist, ich sag mal, die Preise sind zwar ein bisschen runtergegangen, aber 70.000 Euro aufwärts, würde ich sagen.
Also ganz schön, das kann ja wirklich nicht jeder aus dem Porto, aus der Portokasse bezahlen. Ne?
Gar nicht.
Ja.
Und trotzdem ist das Angebot an eben solchen Piloten, die frisch ihre Lizenz bekommen haben, weit größer als die Anzahl der verfügbaren Arbeitsplätze.
Ach, Tatsache, also Sie haben gar keinen Fachkräftemangel in Ihrer
Branche. Wir haben keinen Nachwuchsmangel.
Kein Nachwuchsmangel.
Zwischen Nachwuchs und Fachkraft liegt noch eine Menge Ausbildung.
Ja, das glaube ich. Ja. Also Nachwuchs ist da, weil das einfach spannend ist, weil wir genug Jungs oder Mädels vielleicht inzwischen auch sagen, ja, da bin ich gerne dabei, Pilot finde ich cool, Hubschrauberpilot.
Ja, das ist klar. Ich finde den Job auch besser, als im Schlachthof zu arbeiten.
Ja.
Es ist attraktiv, man kommt rum, es ist nicht langweilig, also spricht sicherlich viel dafür. Es ist ja auch ein ganz, ganz anderes Fliegen eben als bei einer Airline.
Ja.
Eine Boeing fliegt ganz von alleine einmal um die Welt und landet auch noch allein am Ende. Und unsere Kollegen, für die ist das Handarbeit von früh bis abends.
Ja, nicht schlecht. Verdient man auch gut, darf man das sagen?
Nee, tut man nicht.
Nee.
Ja, also unter dem Aspekt, das ist branchenweit inzwischen so, ist schwierig. Eben auch wegen des relativ großen Angebots an Leuten. Und ich habe mal nachgerechnet, wenn man die Ausbildung zum Berufspiloten macht, das sind 900 Stunden Theorie und etwa 120 Flugstunden. Wenn man das auf einen 8-Stunden-Tag umrechnet, dann sind das etwa anderthalb Jahre.
Oh.
Nach anderthalb Jahren ist ein Mechatroniker noch nicht sehr weit in seinem Job. Und so ist das letztendlich ja dann auch mit den Jungpiloten. Die brauchen doch noch ein bisschen Erfahrung. Und wir haben durch die Art der Flüge, die wir machen, die Gelegenheit, ihnen das zu bieten. Diese Pipeline-Befliegungen werden normalerweise mit zwei Leuten durchgeführt.
Ja, ja.
Wir machen das mit zwei Piloten. Das ist also immer ein erfahrener Kollege und einer, der etwas neuer ist. Und so können die also Erfahrung sammeln, ohne dass das gefährlich ist.
Ja.
Das ist ja immer einer, der aufpasst.
Ja.
Und es gibt aber nicht viele Firmen mit diesem Profil, sodass also auch diese Jobs überschaubar sind. Und die Verträge, die man bekommt, sind natürlich sehr interessant, weil sie viele Jahre gehen, weil man am 1. Januar weiß, was man bis zum 31.12. zu fliegen hat, was in der Hubschrauberbranche auch eher selten ist. Mhm. Und so ist der Wettbewerbsdruck erheblich.
Ja. Das glaube ich. Also es ist irrsinnig spannend, also eine wahnsinnig spannende Branche und eben auch ein wahnsinnig spannender Beruf, den es hier bei uns in der Lausitz gibt. 30 Jahre gibt es jetzt Ihre Firma. Wo kannst du denn da noch hingehen?
Ach, wir sind jetzt, denke ich, mit dem Umfang, in dem wir arbeiten, ganz gut aufgestellt. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Da gibt es immer noch Raum für Verbesserungen, aber das Ziel ist jetzt nicht, noch mehr und noch mehr und noch mehr zu expandieren. Wir haben eine Außenstelle in Warschau, eine auf Island, eine in Albanien. Das alles am Laufen zu halten, ist schwer genug. Und wie gesagt, wir sind zufrieden, so wie es läuft.
Ja, meine Frage zielt so ein bisschen eher auf etwas Spezielles. Sie haben ja inzwischen auch Hollywood-Produktionen, Filmproduktionen begleitet mit Ihren Hubschraubern. Das ist vielleicht noch so ein Feld, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, weil es ist ja spannend. Was haben Sie da gemacht?
Ja, das sind ja die Dinge, die wirklich Spaß machen. Wir haben schon immer fürs Fernsehen, für Dokumentationen und so gearbeitet. Das ist mal eine Zeit lang sehr zurückgegangen, weil man viel, was man früher mit Hubschraubern gemacht hat, heute viel billiger mit Drohnen machen kann, was auch völlig okay ist. Also ich sag mal, das Luftbildgeschäft als solches ist völlig tot für uns. Aber gut, damit können wir leben. Große Filmproduktionen sind natürlich ein anderes Kaliber. Die Aufnahmen, die da gewünscht werden, kann man nicht mit einer Drohne machen.
Ja.
Und es ist natürlich auch schön, im Kino zu sitzen und sagen, guck mal, hier habe ich mitgemacht. Und dank Netflix, muss ich sagen, das hat der Sache wirklich einen großen Schub gegeben. Die vielen aufwendigen, hochwertigen Netflix-Produktionen, die es gibt, andere Streamingdienste auch, aber wir hatten halt hauptsächlich mit denen zu tun in letzter Zeit. Die haben uns allerhand Aufträge zusätzlich eingebracht. Wir waren in den letzten 12 Monaten an 4 richtig großen Produktionen beteiligt, in Island, in Griechenland, in Wien und einmal auch über Berlin. Das war eine richtig tolle Sache. Da standen wir dann nächsten Tag in jeder Zeitung und im Radio.
Was haben Sie da gemacht?
Wir haben mit 2 Hubschraubern, also Air-to-Air-Aufnahmen gemacht, weil der eine Hubschrauber halt zur Handlung gehörte.
Ah.
Und der wurde beklebt als Polizeihubschrauber Und der andere Hubschrauber hat die Kamera getragen und hat halt diesen Hubschrauber dann verfolgt. Muss ja im Bild bleiben.
Ja, ja.
Und das wurde dann vom Boden aus auch genau so wahrgenommen, dass sich da zwei Hubschrauber jagen über Berlin. Ganz so war es nicht, aber ja, hat ein breites Medienecho gefunden und die russische Botschaft hat angerufen, die hatten Angst und
ja.
Schöne Sache.
Ja. Darf man verraten, in welchen Filmen sie da zu sehen sind oder darf man das noch nicht sagen?
Ich würde es machen, wenn ich es noch wüsste. Die haben meistens einen Arbeitstitel, der sich dann von dem deutschen Kinotitel völlig unterscheidet. Ich weiß, dass es ein Film mit Liam Neeson war.
Ah, okay. Also dann doch schon eine richtig große Hollywood-Produktion.
Ja, das war ja auch in Griechenland hatte Daniel Craig die Hauptrolle. Also ja. Wirklich große
Major-Produktion. Lernt man dann solche Stars da auch so ein bisschen kennen oder ist man weit weg davon?
Das ist unterschiedlich. Ich habe auch schon, wenn der Hubschrauber selbst eine Rolle spielt, dann ist es ja natürlich oft so, dass die auch dann im Hubschrauber sitzen. Aber viel mehr als in dieser Szene sieht man von denen nicht. Also ich kann mich da an einen weiblichen Star erinnern, die Aufnahmen waren im Winter. Sie sollte aussteigen aus dem Hubschrauber und wenn sie 3 Meter weg war und die Klappe gefallen ist, dann stand schon jemand mit Pelzstiefeln da für sie und nein, die reden nicht mit dem Piloten.
Ja,
kriegen eine Einweisung, eine Sicherheitseinweisung, so wie man das vom Fliegen kennt und viel mehr ist dann auch nicht zu tun.
Ja, also sie sind dann sozusagen gar nicht zu sehen im Film wahrscheinlich, sondern immer nur derjenige, den Hubschrauber fliegt.
Ja, doch, manchmal sieht man ja auch den Piloten und wenn man jetzt nicht das schwarze Visier runterklappt oder so und versucht unsichtbar zu werden, dann wird man manchmal auch wieder erkannt.
Ah, Tatsache, da kann man sie auch in Filmen sehen?
Ja.
Ja?
Ja, wenige, aber ist schon vorgekommen.
Ja, tolle Geschichte, das ist natürlich etwas, was man hier in der Region auch überhaupt nicht vermutet. Werden sie öfter gebucht für solche Sachen?
Naja, ich sagte, es waren 4-mal diese großen Produktionen. Dann haben wir noch eine ZDF-Produktion gehabt und dann manchmal so für Nachrichten oder
Dokumentation.
Sowas. Dokumentation ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Ja, genau.
Ja. Tolle Sache. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der Herr Franzke, der erzählt hier so super über diesen Beruf, das ist ja was, da interessiere ich mich auch dafür. Wie wäre denn so ein typischer Weg, ich meine, die NVA gibt es nicht mehr, wie wäre denn so ein typischer Weg, um Hubschrauberpilot zu werden?
Ja, sparen. Oder mal mit den Eltern reden.
Ja.
Und dann sucht man sich letztendlich eine Flugschule seines Vertrauens und sagt, ich möchte Berufspilot werden. Gibt 2 Wege, man kann das Fulltime machen, dann geht es ein bisschen schneller.
Ja.
Das gibt es aber auch berufsbegleitend, sodass man tatsächlich in seinem eigentlichen Job das Geld verdienen kann nebenher, dass man dann hinterher zur Flugschule trägt, wird eher gemacht oder mehr. Und wenn man dann alles beieinander hat. Der Theorieunterricht findet heute meistens als Fernunterricht statt, mit wenig Präsenzunterricht, sodass das auch nicht so sehr stört. Und wenn man diese sogenannte modulare Ausbildung macht, also die Berufsbegleitenden nenne ich das mal, dann macht man zuerst eine Privatpilotenlizenz, die einen eben zwar zum Fliegen berechtigt, aber nicht gegen Entgelt. Dann kann man Stunden sammeln. Und wenn man das alles beieinander hat und seine Theorieprüfung beim Luftfahrtbundesamt bestanden hat, 3 Tage lang, alles in Englisch, dann fliegt man noch ein paar Trainingsstunden, macht seine praktische Prüfung und bekommt seine Berufslizenz.
Ja, und dann aber geht's, wie Sie vorhin schon gesagt haben, eigentlich erst richtig los, weil man braucht die ganzen Flugstunden, ja.
Ja, naja, dann muss man sich eben kümmern, dass man eine Anstellung findet.
Ja. Also die braucht man dann doch, um das Ganze nicht wieder zu verlernen oder auch richtiger Pilot zu werden.
Wir haben tatsächlich mit einer sehr, sehr großen Firma, arbeiten wir an einem Projekt. Die haben für ihren eigenen Nachwuchs eine Flugschule aufgemacht. Und die Grundidee ist, dass möglicherweise die Besten eines Jahrgangs entweder dort direkt eine Co-Pilotenstelle bekommen. Das ist was wir nicht bieten, weil wir keine Co-Piloten beschäftigen.
Ja.
Oder praktisch zu uns abgestellt werden für einen Zeitraum X und dann bei uns 1000 Stunden fliegen können und zurückgehen dann in dieses Unternehmen und da einen schicken großen Hubschrauber fliegen dürfen.
Ja, schicker großer heißt, das ist dann schon so eine richtige Transportmaschine, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich sag mal, über 3,175 Tonnen, da fangen also Verkehrshubschrauber an. Das ist schon ein Hubschrauber, der 10 Millionen Euro kostet.
Mein lieber Mann, Wie groß sind Ihre Hubschrauber in Neuhausen, die da stehen?
Spaltet sich praktisch in zwei Gruppen. Wir haben für die hauptsächlich für die Pipeline-Befliegung, auch für die Tagebaubeprobung, was wir noch so machen, relativ kleine Hubschrauber vom amerikanischen Hersteller Robinson. Ist mit Abstand der Marktführer, eigentlich marktbeherrschend bei den kleinen Hubschraubern.
Ja.
Passen 4 Leute rein, wir haben einen Kolbenmotor. Und das nächstgrößere ist dann von Airbus die H125-Baureihe. Das sind immer noch relativ kleine Hubschrauber, also passen 6 Leute rein, die aber eine enorme Triebwerksleistung haben, selbst relativ wenig wiegen und deshalb in der Lage sind, auch sehr schwere verhältnismäßig schwere Außenlasten zu transportieren. Um da dann noch eins draufzusetzen, ja, ist man dann in der Klasse von Hubschraubern, die deutlich über 10 Millionen Euro kosten. Und da es dafür hier praktisch keinen Markt gibt, haben wir so teure Hubschrauber auch nicht.
Ja, was viele ja sicherlich kennen, wenn es der Rettungshubschrauber, Ihre sind größer oder kleiner?
Kleiner, die sind auch alle einmotorig. Rettungshubschrauber sind alle zweimotorig.
Aha, aha.
Das ist eine gesetzliche Vorschrift.
Ja.
Hat Vor- und Nachteile. Wir haben ausschließlich einmotorige. Unsere letzte zweimotorige habe ich gestern in Manchester abgeliefert.
Ach so, also die haben sich verkauft.
Ja, wie gesagt, der Markt ist hier nicht wirklich da für solche Maschinen.
Ja. Unglaublich spannend. Also ich finde das ja eine riesige Faszination für Hubschrauber. Ich glaube, da guckt auch jedes Kind immer an den Himmel, wenn ein Hubschrauber vorbeikommt. Bei Flugzeugen ja sicherlich auch, aber die fliegen ja nicht so tief. Aber so ein Hubschrauber, das ist immer so ein bisschen was Spektakuläres. Haben Sie in Ihrem Leben genau das gemacht bislang, was Sie machen wollten? Ist das so ein Traum, den Sie leben?
Ja, ich wusste am Anfang selber nicht, dass ich das mal machen will. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich überhaupt jemals Hubschrauber fliegen würde. Aufgrund meiner Größe war ich als Jagdflieger nicht geeignet. Also habe ich gedacht, lande ich in irgendeiner Transportmaschine. Und dann hieß es, ach nee, das Land braucht Hubschrauberpiloten, sie fliegen Hubschrauber. Fand ich am Anfang auch gar nicht so schön.
Mhm.
Im Nachhinein muss ich sagen, was ein Glück.
Ja. Und jetzt ist das so, dass Sie fast jeden Tag in der Luft sind. Also sind ja auch Geschäftsführer, Inhaber, Gesellschafter, alles was dazugehört. Sie haben ja wahrscheinlich auch irrsinnig viele andere Aufgaben, aber Sie bleiben Pilot?
Ja, aber ich fliege bei weitem nicht mehr jeden Tag.
Ja, wie oft?
Naja, zwischen 200 und 300 Stunden im Jahr, eher 200.
Ja, da muss man, wie kann man es runterbrechen, so ein Einsatz, so 5-6 Stunden in der Luft oder wie ist das?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Diese Arbeitsfluggeschichten, die wir machen, sind meistens, gehen über den ganzen Tag. Das heißt, man fängt morgens an, ist abends fertig und hat dann 4-5 Flugstunden auf der Ruhe, ja. Manchmal auch 8. Aber ich mache halt auch viel Checkflüge für andere Piloten. Das ist dann mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da.
Ja. Nun ist das Ganze ja nicht ganz ungefährlich. Also wir haben vorhin schon gesagt, so ein Hubschrauber, der ist nicht ganz so, der liegt nicht ganz so geschmeidig in der Luft wie so ein Flugzeug. Ist das ein Job, wo man, ich sage jetzt mal landläufig, wo man immer mit einem Bein im Grab steht oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, Hubschrauber sind tatsächlich eigentlich sogar eher sicherer als Flugzeuge. Das liegt daran, dass man mit einem Hubschrauber, selbst wenn das Triebwerk ausgefallen ist, noch sicher landen kann. Mhm. Anders als man das immer im Film sieht.
Ja, ich wollte gerade sagen, da geht doch der Rotor aus und zack, bumm, ist das Ding unten.
Ja, die würden nie zugelassen werden, wenn das so ist. Wenn Sie einen zweimotorigen Hubschrauber haben, ist es noch einfacher. Der fliegt auch mit einem Triebwerk.
Ja.
Unsere gehen natürlich, es geht nach unten, verhältnismäßig steil. Aber die Fläche, die man zum Landen braucht, ist so groß wie ein Fußballfeld.
Ja.
Das schaffen Sie beim Flugzeug nicht, wenn der
Rückwirbel ausgeht. Das stimmt, der rollt ja noch aus. So.
Und man kann, wenn Sie jetzt irgendwas, also ein Triebwerksausfall ist ja schon mal ultra selten. Aber wenn Sie irgendwas beobachten, wo Sie sagen, das ist nicht in Ordnung, der Öldruck hier ist viel zu hoch, dann landen Sie mit dem Hubschrauber.
Ja.
Das ist einfach und sicher. Und auch wenn sich das Wetter überraschend verschlechtert oder so, sie können immer landen, eigentlich fast immer landen. Und das macht die Sache so viel angenehmer. Ich war mehr als einmal in der Situation, wo ich gedacht hätte, mit dem Flugzeug wäre es das jetzt.
Ja. Was sagt die Familie dazu? Die sagt, kein Problem, wenn das so ist, dann fliegt man noch ein bisschen. Oder sagen die, ja, es wäre schon eigentlich ganz gut, wenn du jetzt so langsam mal auf den Boden der Tatsachen kommen würdest.
Also meine Frau kennt mich ja eigentlich kaum anders als Piloten. Ja. Wir sind auch schon sehr lange verheiratet. Und nichtsdestotrotz, wenn es schwierige Sachen gibt, sagt sie schon, pass auf.
Ja.
Aber das macht man ja auch schon aus eigenem Antrieb.
Ja, und es ist ja auch eine schöne Art, ich liebe dich zu sagen, wenn man sagt, flieg vorsichtig. Sehr, sehr schön. Gibt es in der Familie noch jemanden, der sich anstecken lassen hat von Ihnen?
Ja, ich habe einen Sohn, den interessiert das absolut gar nicht.
Gar nicht? Ist der Vater da traurig?
Ja, in Maßen. Wenn man das nicht wirklich will, dann soll man es auch lassen. Hm. Halbherzig ist gefährlich, das kann ich wirklich nicht empfehlen.
Ja.
Und er hat seinen Weg gemacht, hat studiert hier an der BTU, also gibt keinen Grund traurig zu sein.
Alles in Ordnung. Nachfolge ist auch geregelt?
Nee.
Nee, noch nicht.
Das ist schon eine sehr spezielle Geschichte.
Ja, das glaube ich.
Und ja, bis jetzt war noch keiner da, der gesagt hat, hey, cool, das möchte ich gerne übernehmen, das traue ich mir zu.
Ja, aber 30 Jahre Firmengeschichte, viele Kunden, das ist doch eigentlich ein attraktives Unternehmen. Da wird sich doch hoffentlich jemand finden irgendwann.
Naja, schauen wir mal. Die mittelständische Beteiligungsgesellschaft hat zugesagt, es zu finanzieren. Also wenn es Freiwillige gibt, BB Radio hat meine Adresse.
Ja. Macht nichts, machen wir gleich nochmal, wenn es Freiwillige gibt. Sagen Sie doch mal.
Ja, wie gesagt, die Nachfolge ist noch nicht geregelt. Aber die mittelständische Beteiligungsgesellschaft hat versprochen, eine Nachfolge zu finanzieren. Wenn es also jemanden gibt, der sagt, das ist genau mein Ding, Radio Cottbus hat meine Adresse.
Genau so ist es, dann drücken wir Ihnen die Daumen. Schöne Firmengeschichte hier bei uns in der Lausitz. 30 Jahre gibt es sie am Standort in Neuhausen. Darf man sich das mal irgendwie angucken? Sind sie irgendwie geöffnet irgendwann? Darf man die Hubschrauber mal anschauen, zumindest von außen? Oder ist das alles top secret?
Nee, das ist natürlich nicht top secret. Im Prinzip kann man schon vorbeikommen. Wir haben aber eben 30 Jahre Aeroheli. Am 2. und 3. ist das, denke ich, sondern Sonntag, also 2. und 3. Juli.
Juli, okay.
Genau, Tag der offenen Tür.
Okay.
Wir haben das vor 2 Jahren schon mal gemacht. Ja. Das Interesse war groß.
Das glaube ich.
Und deswegen haben wir uns entschlossen, das diesmal für 2 Tage zu machen. Man kann sich unsere Hubschrauber angucken, man kann sich reinsetzen, man kann einen Rundflug mitmachen, man kann mit unseren Technikern reden, auch die Werft ist offen. Man kann sich, also wer da technisches Interesse hat, wie so ein Ding eigentlich aussieht, dem kann geholfen werden. Ja, also jeder ist herzlich eingeladen.
2., 3. Juli, dick anstreichen im Kalender, 30 Jahre Aeroheli in Neuhausen, gibt es ein großes Fest auf dem Flugplatz und einen Tag der offenen Tür. Das ist auf jeden Fall eine Reise nach Neuhausen wert, soweit ist es ja nicht. Dirk Franzke, vielen Dank, dass Sie da waren. Toi, toi, toi für die nächsten 30 Jahre.
Danke, hat Spaß gemacht.
Das war 0355, der Cottbus Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf radiocottbus.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud, oder du hörst uns als Radioshow. Hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und auch immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronny Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.